Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Genau, wir hätten es vorher aufnehmen sollen.
Unser Gespräch über Autos oder wie?
Ja, genau, dann hätten wir jetzt diesen Accidental-Auto-Podcast hinter uns gebracht oder könnten das noch als zweites Standbein veröffentlichen. Weißt du, Podcast der Lifestyle und so.
Ich glaube, unsere Meinung über Kfz möchte keiner hören.
Das würde ich jetzt so nicht im Raum stehen lassen wollen. Ich denke, der Markt ist da. Also vor allem so viele hervorragende, obwohl, ob man da uns dann als hervorragend bezeichnen könnte, ist eine andere Frage. Aber so viel, ich sag mal, gute deutschsprachige Autopodcasts gibt es meiner Meinung nach nicht. Ja? Der Markt ist überschaubar.
Ja,
da
das
können
stimmt,
uns unsere Hörer
richtig.
Gerne auch auf ihre Lieblingsauto-Podcasts, falls sie sowas haben, gerne mal in den Kommentaren hinweisen. Vielleicht ist da was dabei, was ich noch nicht kenne, aber der Markt ist doch recht überschaubar. Ja,
ja
der falls Markt der ein oder andere zuhört, der vielleicht bei einem Autohersteller arbeitet und da Kontakte vermitteln kann, ja.
Ich glaube ja nicht, dass Herr Pallenberg bei uns zuhört, von daher.
Ja, es muss ja nicht unbedingt Daimler sein, ja. Also Audi, ja, von mir aus auch gerne Jaguar oder so, da habe ich ja kein Problem mit. Ja, wobei Jaguar, wir haben ja eben über E-Autos noch gesprochen, wenn dann ja halt was in die Richtung, das wäre immer ganz interessant. Ja.
Übrigens, kleine Anekdote zu Jaguar. Ja. Ich habe da neulich in der Zentrale angerufen, in der Deutschlandzentrale Jaguar. Ja. Und da haben sie sich nicht mit Jaguar gemeldet, da haben sie sich mit Jaguar gemeldet. Das war sehr bizarr. Das hat mich etwas irritiert, aber okay.
Ja, wobei bei Jack muss ich immer an die Fernsehserie denken, aber das ist wieder was ganz anderes. Ja, der I-Pace wird mir auch gefallen. Ja.
Ja, klar. Aber es war interessant, wie sie sich da gemeldet haben.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja,
da ist im deutschsprachigen Raum heißt es halt Jaguar und da sagt man nicht Jaguar.
Ja.
Im Amerikanischen oder Englischen wird es halt so ausgesprochen, keine Frage, aber mein Gott.
Ja, aber wir sind hier in Deutschland.
Das hast du jetzt gesagt.
Gut. Gut, aber kommen wir mal zurück zu unseren Kernkompetenzen.
Du meinst, kommen wir zu unserem Kooperationspartner?
Oder das, ja.
Kommen wir zur Firma Rademacher, die auch heute wieder unseren kleinen Podcast unterstützt. Alle Informationen zur Firma Rademacher findet ihr unter www.rademacher.de. Und wir bedanken uns auch heute für die Unterstützung für unser kleines Freunde-Radio.
Hast du schön gesagt.
Ja, natürlich sage ich das schön. Hast du denn schon umgerüstet? Hast du deinen Gurtwickler schon umgerüstet?
Nee, die sind ja noch alle top. Also
klar,
würde ich gerne machen, aber die sind, wie gesagt, die funktionieren nur alle. Das Einzige, was ich wirklich bräuchte, wäre halt so einen von den Katzen zerfressenen Sonnensensor, beziehungsweise Lichtsensor. Den könnte man mal ersetzen, ja, aber ansonsten sind die Dinger ja nach wie vor, tun ihren Dienst, ja, und sind anscheinend nicht kaputt zu kriegen. Ich gebe mir Mühe.
Du gibst dir Mühe, sie kaputt zu machen, okay.
Ja, ich will ja eigentlich mal zumindest mal ein oder zweimal ersetzen, um mal zu gucken, wie die neuen so sind, aber.
Mal gucken. Vielleicht wird das ja noch ein Projekt für dich, dass du deine Gurtwickler mal umbaust. Ja. Mal schauen.
Ja, und wenn dann ja, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, dann gleich hier.
Ja, voll das volle Programm.
So, ja.
Na, logisch. Ja. Wenn, dann richtig.
Genau.
Gut. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir mit unseren Themen ein. So ein paar Kurzmeldungen. Nachdem wir vor zwei, drei Ausgaben über die Firma GeekSky gesprochen haben, die Prepaid-Datentarife über eSIM anbieten, gibt es jetzt einen neuen Anbieter, der da auch rausgekommen ist. Das nennt sich Transatel. Und Transatel bietet auch in 140 Ländern Prepaid-Datentarife an. Die Preise unterscheiden sich natürlich je nach Region. Da muss man halt schauen, wo man hinreist und dementsprechend, was man benötigt. Allerdings ist es dort nicht so komfortabel wie mit der App von GeekSky, sondern da geht es halt darum, dass man über einen QR-Code, den man einscannen muss, den man per E-Mail kriegt, also dieser übliche Weg, damit man eine eSIM in das Smartphone reinbekommt. etwas komplizierter, aber sollte auch machbar sein, ist jedenfalls noch ein weiterer Marktbegleiter.
Genau. Mhm, ja. Wo wir gerade bei dem Thema sind, jetzt steht ja die Besteigerung von den 5G-Frequenzen an. Mhm. Und da hat sich ja auch ein bisschen was getan in dem letzten Entwurf dazu. Es war ja ursprünglich mal im Gespräch, dass man den Netzbetreibern aufs Auge drückt, dass wenn die einen Mast aufstellen, andere Anbieter auch Zugang zu dem Mast haben sollen. Also dieses nationale Roaming, wie sich das nennt. Dass dann, wenn Telekom einen Mast stehen hat, dass und ein anderer Anbieter halt nicht oder da noch nicht ausgebaut hat, dass dann zum Beispiel Vodafone die Telekom per Roaming quasi nutzen kann, also nationales Roaming. Ist jetzt anscheinend aus dem Entwurf rausgeflogen, finde ich eigentlich sehr schade. Hätte vielleicht dem einen oder anderen Fleckchen auf unserer deutschen Landkarte gut getan. Wenn dann, wie gesagt, irgendwo ein Mast steht, dass dann trotzdem die ja, Netzbetreiber dann quasi alle in der Ecke auch verfügbar sind. Argumentation kann man sicherlich ein bisschen nachverfolgen von den Telekom-Anbietern, warum sie das für schlecht halten. Ja. klar geht ja um viel Geld, aber ist schade, also ich finde es eigentlich schade, dass es rausgeflogen ist. Ja. Es hätte vielleicht dann doch ein bisschen dem Markt, zumindest mal dem Nutzer, helfen können, aber naja, es ist halt so, wie es ist. Mal gucken, was sich da eh noch alles, bis es soweit ist, dann noch tun wird. Ja. Vor allem im Vorfeld war ja auch unter anderem die Telekom im Gespräch, beziehungsweise hatte angesprochen, dass wenn sie jetzt mit dem 5G-Ausbau geprügelt werden und das vorantreiben sollen, dann eben schwarze Lücken bleiben bei dem 4G, wobei es ist ja auch nicht richtiges 4G, was wir hier in Deutschland haben, aber bei dem Ausbau vom aktuellen Netz, ja, dass sie dann quasi mit dem 5er anfangen und den Rest dann halt so lassen, wie er ist. Das fand ich damals auch eine schöne Aussage, ja, von den Kollegen.
Ja. Wie gesagt, sie sollten wirklich erstmal komplett mit LTE hier eine Abdeckung schaffen und wirklich jeden Fleck erschließen. Ja. Das wäre schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ne? Aber ja, da sieht es ja auch noch ganz traurig aus.
Ja. Da sieht es traurig aus. Diesen 99%, die sie ja mal angekündigt haben, haben wir ja auch noch nicht. Ja. Und wie gesagt, wie sieht das dann aus, wenn 5G jetzt angefangen wird? Dann hast du hier wieder ein paar Ballungszentren, hast du ja erstmal 5G für die ersten 2-3 Jahre und dann tropft das irgendwo weiter, beziehungsweise auch nicht. Anscheinend hat die Bundesregierung ja auch vor, so die letzten Prozente, die sich halt für den Ausbau eigentlich nicht lohnen, für den Netzbetreiber finanziell zu unterstützen. Nur was ist dann im Auge des Netzbetreibers das letzte Prozent?
Ja. Wo fängt so das an? Aus.
Ja. Ja. Und wo ist da die Grenze? Lässt sich die Regierung dann drauf ein. Ja.
Ja, so ist es, genau. Ja, da werden wir noch lustigen Zeiten entgegengehen bezüglich unserer Netzabdeckung. Ja, ja.
Ja, vor allem bis dann wir einigermaßen soweit sind, ja, hast du schon wieder den übernächsten Standard irgendwo, ja, der vor allem schon flächendeckend oder annähernd flächendeckend beziehungsweise mal in Ballungsgebieten im europäischen Umland wahrscheinlich schon längst im Einsatz ist, bis bei uns die Schnarchnasen da mal aus dem Takt kommen oder in den Takt kommen, aber naja.
Mhm. Wo du gerade bei Takt warst, das ist eine schöne Überleitung zum nächsten Thema. Takt braucht man auch als Musiker oder ein gewisses Taktgefühl. Mhm. Und ihm ist wahrscheinlich gerade die Gitarrenseite gerissen, wie ihm das quasi passiert ist. Sir Brian May, seines Zeichens Gitarrist bei der Band Queen, mittlerweile auch schon 71 Jahre alt, dem ist sein aktuelles MacBook Pro runtergefallen mit eingesteckten USB-C-Stecker. Also sprich, er hat es gerade aufgeladen oder es war im Netzbetrieb mehr oder weniger und er hatte einen sehr interessanten Instagram-Post verfasst, wo er mal so richtig die Kuh fliegen lässt und wo er mal so richtig seinen Missmut über USB-C raushaut und speziell auch, dass die Problematik, dass MagSafe weggefallen ist und er sich darüber, also mit der ganzen USB-C-Geschichte wohl nicht so richtig klarkommt. Das mit dem MagSafe kann ich auch alles noch so nachvollziehen, aber er sagt auch noch, dass man einen ganzen Haufen, eine ganze Tasche voll Adapter mit sich umherschleppen muss und dieses ganze Dongle-Life leben muss quasi, und das geht ihm quasi so richtig auf die Nerven. Und was stand da noch so schön im Text? Wenn aus Liebe Hass wird. Also er ist da so richtig, richtig angepisst, was sein MacBook angeht oder was USB-C angeht. Das sei für ihn wohl nicht die Lösung. Mhm. Gut, kann man sich drüber streiten, aber ich finde es ganz interessant, dass der mal da so ein bisschen Klartext redet oder schreibt oder mal auch mal so zu sehen, was die Promis da so für Probleme mit ihren Apple-Produkten haben. Ja.
Ganz interessant. Brian May ist ja sowieso so eine ganz interessante Figur, nicht nur aufgrund von Queen, sondern er hatte ja vor Queen bzw. während Queen ja ein Studium der Astrophysik angefangen und eigentlich auch abgeschlossen und war gerade, oder er hatte mit seiner Doktorarbeit angefangen, als dann Queen durchgestartet ist. Und hat das ja wirklich noch zu Ende gebracht, dann, ich glaube, das war irgendwie, wann war das? 2008, 2006, irgendwann so in die Richtung, hat er, glaube ich, das noch zu Ende gebracht dann. Also das ist schon ein sehr interessanter Kopf, der Brian May, ja.
Ja, und im Prinzip kann ich auch seinen Missmut verstehen, ja. Bezüglich USB-C.
Also MagSafe.
Also MagSafe eher als USB-C, gut, es war einfach Zeit, dass jetzt dieser USB-C-Standard kommt. Und kommt, im Prinzip ist es ja auch in Ordnung, was die da machen, und dass man jetzt im Vorübergehen mit Dongles arbeiten muss, okay. Aber
du kannst ja auch nicht hingehen und den USB-C-Stecker dann auch nochmal Apple-like irgendwie anders machen. Wenn du USB-C machst, dann brauchst du ja, oder dann musst du ja auch dem USB-C-Standard folgen. Aber dass halt MagSafe wegfällt. Klar, du hast ein Port weniger und bla 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 und USB-C kann ja und macht ja und tut und Strom und so. Aber dass MagSafe gerade mit seinen Vorteilen da halt so wegfällt, ja, ich weiß das ja hier vom eigenen Einsatz noch von den Geräten oder auch von dem MacBook Air meiner Frau. Das ist so ein Lifesaver.
Ja, absolut. Ja, absolut.
Es ist echt schade, dass der wirklich weg ist. Ja.
Ja. Es gibt zwar Dongles und Adapter, aber das ist auch alles nicht so schick. Die stehen halt immer noch raus und es ist halt...
Ja, vor allem, wenn du ein MacBook hast, was nur einen Anschluss hat, und da hast du den Magnetadapter für dein Netzteil dran,
dann
musst du den erst wieder rausfummeln, ja, damit du dann halt was anderes anschließen kannst. Das ist ja auch Blödsinn. Zwei Ports, okay, dann verlierst du trotzdem wieder einen, falls du dann doch mal zwei USB-Geräte anschließen willst oder musst. Musst da wieder rumfummeln, also das ist
Ja. Naja, ich fand den Post ganz interessant. Wir haben es verlinkt in den Shownotes, man kann sich das mal durchlesen. Er hat auch ein schickes Bild gemacht von seinem verbogenen USB-C-Stecker.
Ist ja auch ein Instagram-Post, ja, auch wieder interessant zu sehen, was da für so ein Rant dann mal kurz genutzt wird. Ja.
Ja, so ist es. Warum auch nicht? Er hat mich gewundert, dass das nicht so durch die Medien ging, also dieser Post. Also ich habe das jetzt beiläufig mitbekommen, aber da hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können. Das hätte doch einiges hergegeben.
Ja, ich habe das auch erst gesehen, als du den Link da halt reingeworfen hast. Und ich hatte gar nicht drauf geachtet, wann das war, aber ich glaube, das ist auch schon wieder eine Woche her oder so. Ne?
Ja, das kann sein. Ja. Ist mir über den Weg gelaufen, habe ich das in die Shownotes gepackt. Mhm. So ist es. Naja, interessant.
Ja.
Gut. Das nächste Feature, was wir quasi streichen können, ist die Funktion des Tastatursplittens auf dem iPad Pro 2018. Das heißt, man hat ja die Möglichkeiten gehabt, per Geste quasi die Tastatur nach links und nach rechts zu switchen, dass also in der Mitte quasi nichts ist und dass man so eine Daumentastatur hat, dass man also quasi, wenn man das iPad in der Hand hat, rechts und links dann mit dem Daumen tippen kann. Das Feature ist jetzt quasi weggefallen. Und nicht nur quasi, sondern es ist weggefallen. Und das war es letztendlich. Und Apple hat sich da auch noch nicht zu geäußert, ob das wiederkommen wird. Das ist jedenfalls im Moment ersatzlos gestrichen. Ja.
Wobei, da muss man auch mal ehrlich sein, wie oft hast du die Funktion genutzt?
Ich habe sie nur mal damals genutzt, wo sie neu war, um es auszuprobieren und seitdem ja. Nie wieder.
Also nie wieder würde ich jetzt nicht sagen. Ab und zu, wenn es einem dann mal einfällt, hat man es vielleicht mal probiert. Aber ich habe das auch nicht ständig benutzt. Ja, warum auch? Ja, weil ich sehe da oder habe da keine Veranlassung für gehabt. Das ging so weit wunderbar. Ja, ich habe auch gerade hier was in den Fingern. Ah, muss mal gucken. Auf meinem iPad Mini, was ja noch ein kleineres Display hat und noch eine ältere Version von iOS, funktioniert es nach wie vor. Ja.
Ja.
Und es ist ja, ja, wie gesagt, sogar noch ein kleineres Display. Wo du ja eigentlich mit der Tastatur auch so, ja, je nach Handgröße, okay, aber wo du eigentlich mit der normalen Tastatur auch mit zwei Daumen sehr bequem tippen kannst, ja. Also da würde das auf dem iPad 11 Zoll, wer es denn nutzen oder genutzt hat, ja, schon Sinn machen. Aber naja, irgendeiner hat sich was dabei gedacht. Wie kriege ich die Tastatur wieder zusammen? Eigentlich doch auch wieder durch die Geste, oder? Hallo? Und da war er weg.
Nein, ich bin noch da.
Ach so, warum sagst du nichts?
Ich habe vergessen, mich zu entmuten. Du hast
Ah, okay, doch, die Geste geht. Ja, wahrscheinlich ist einfach nur das iPad Mini von der Leistung her ein bisschen schwach auf der Brust, ja, mit den ganzen Jahren. Ja, also wie gesagt, auch ein Mini funktioniert es noch.
Naja, wunderbar. Gut. Ja, und was auch ersatzlos gestrichen worden ist, zumindest bis jetzt, das ist die CeBIT 2019, die wird nicht stattfinden. Eine große, große Ära der Computermesse, Messen.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz, hatte ich die Nachricht überrascht?
Nee, die hat mich schon überrascht, vor allem sie hat mich geschockt, ja? Weil die haben ja letztes Jahr das Konzept umgeworfen.
Ja, aber nicht besonders erfolgreich. Klar, du musst dann einem neuen Konzept auch mal die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Eben, nur hat dann halt jetzt der Betreiber den Stecker gezogen, weil die Besucherzahlen waren die letzten Jahre immer rückläufig. Also damit konnte man als CeBIT-Betreiber eigentlich auch nicht zufrieden sein mit den Besucherzahlen. Aussteller war auch immer so ein Thema die letzten Jahre. Und also überrascht hat es mich nicht. Ja,
ja, aber wie du es eben schon richtig gesagt hast, man muss ja auch einem Konzept Zeit geben zu greifen. Und letztes Jahr haben sie ja radikal das Konzept umgestellt. Und da muss man nochmal schauen, okay, das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei gewesen, wie wir es gemacht haben. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Dann hätte man nochmal nachjustieren müssen, die Schrauben etwas nachziehen müssen, Veränderungen einleiten. Und hätte man gucken müssen, was passiert letztendlich. Aber nicht nach einem Versuch oder nach einem Versuch der Änderung das Ding gleich dicht machen. Ich meine, das ist eine Institution, das Ganze. Das ist jetzt ja nicht mal so eine Messe, die erst seit 5 Jahren existiert. Wir gehen ja stramm auf die 30 Jahre zu.
Ja, ja. Das Jubiläum hätte man auch nochmal voll machen können. Ja, ich weiß, wie viele Jahre waren es jetzt?
Kurz vor 30, ich kann es ja nicht ganz genau sagen.
Okay, gut.
Ja.
Also das hätte man vielleicht noch irgendwie machen können. Klar, für einen Industriestandort Deutschland ist das schon auch ein schwaches Bild, was die CeBIT betrifft jetzt, oder dass sie wegfällt. Aber wie gesagt, die letzten Jahre für mich hat sich das eigentlich schon abgezeichnet. Das war eine Frage der Zeit. Und nachdem das letztes Jahr auch mit diesem neuen Konzept nicht wirklich funktioniert hat, überrascht es mich jetzt nicht, dass diese Nachricht kam. Ja. Und ich muss auch sagen, ich war schon 10 Jahre nicht mehr auf der CeBIT.
Ja, ja.
Das kommt auch noch dazu. Ja.
Es ist halt schade. Erstens mal ist Hannover eine Messestadt. Es ist eine wahnsinnig wichtige Messe gewesen. Sie haben jetzt zwar heute in den Regionalnachrichten, die man so hören konnte, haben sich das ein bisschen schön geredet. Es fällt uns jetzt nichts weg, aber das ist alles Bullshit. Weil in diesem Monat März, wo sie bisher stattgefunden hat, dieses Jahr war sie ja im Sommer, aber sonst war es ja klassischerweise immer im März. Da ist es halt so, dass da so viele Messen gar nicht waren und das ist natürlich ein wichtiger finanzieller Bestandteil für die Hotels, für die Gastronomie etc. war und das fällt jetzt ganz einfach auch weg. Ne? Sicherlich kann man das mit anderen Messen die Industriemessen, die dort stattfinden, etc., gibt es ja eine Menge Messen, die in Hannover stattfinden, irgendwie versuchen zu kompensieren. Aber trotzdem ist das auch ein Bestandteil im Messeportfolio der Messe AG Hannover, der einfach wegfällt, ganz, ganz klar. Ne? Und ich finde auch, da sitzen so viele Politiker mit im Aufsichtsrat, das hätte zur Chefsache erklärt werden müssen, dass die gerettet wird, die ganze Geschichte, oder dass sich da ein neues Konzept oder das neuere Konzept verfeinert wird, damit daraus wieder ein Erfolg wird. Ja. Ja, das ist meine Meinung.
Wie viele Jahre ist das her, wo gerüchteweise es mal hieß, es wird überlegt, ob die CeBIT nicht umzieht? Das ist, glaube ich, jetzt auch schon wieder über gut 5 Jahre oder so her. Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee gewesen, aber ob das wirklich irgendwas gebracht hätte, ich weiß es nicht.
Ja, ja, und es gab ja auch mal zwischenzeitlich eine CeBIT Home, die war dann an Endanwender, an Endkunden gerichtet, mehr oder weniger. Die fand dann ja auch mal.
Oder sagen wir an Nicht-Fachbesucher.
Genau, die fand ja dann auch mal in Leipzig statt. Mhm. Von Leipzig sind sie dann umgezogen wieder nach Hannover, weil da hat es wohl auch nicht so gefruchtet. Da gab es dann auch wieder keinen großen Erfolg. Und nach meiner Meinung ging es dann schon bergab, seitdem die CeBIT Home eingeläutet worden ist, weil das war so der Versuch, nochmal so irgendwie noch neuen Wind reinzubringen. Ja. Aber da ging es dann auch sukzessive mit den Besucherzahlen bergunter. Schade eigentlich. Also ich verbinde sehr, sehr, sehr viel Positives mit der CeBIT, ganz, ganz ehrlich.
Ja, ja, aber du siehst ja an anderen Messen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen in Deutschland, das, was wirklich die Leute in die Tür bringt, Unterhaltungselektronik und vor allem, wie gesagt, dann halt auch keine Fachbesucher, war so ein schwieriges Thema bei der CeBIT. Da hatte Microsoft ja vor Jahren die Finger mit drin, damals als die Geschichte mit Sony war, die PlayStation 2 war es, glaube ich, auf der CeBIT eigentlich vorstellen wollten und Microsoft da, wenn ich erinnere mich jetzt dunkel und es könnte sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe, aber ich bin der Meinung, dass Microsoft damals ja irgendwie ein bisschen dafür gesorgt hat, dass Sony da das nicht machen konnte. Klar, Konkurrenz und so, ja, und Microsoft war ja damals auch noch eine große Nummer auf der CeBIT. Und das war ja auch schon so ein Ding, ja. Das hätte auch nochmal, denke ich, auf jeden Fall ein bisschen mehr Besucher auf die Messe gebracht. Die letzten Jahre hat sich da definitiv die Gamescom auf jeden Fall etabliert, ja, beziehungsweise da auch jedweden Versuch unterbunden, die CeBIT eventuell ein bisschen in diese Richtung zu drücken. Hätte definitiv wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch keinen Erfolg gehabt, da irgendwas in die Richtung zu versuchen, weil mit der Gamescom hast du einfach das Ding in dem Bereich, ja. Da brauchst du, glaube ich, nicht versuchen, irgendwie nochmal eine Alternative oder einen anderen Termin, der eventuell ein bisschen besucht, was aus der Ecke abzugreifen, zu etablieren. Hätte wahrscheinlich nicht viel gebracht, ja.
Ja, ja. Und das Problem, was es halt früher halt gab, oder es war kein Problem, es war halt so, dass wenn man als Fachhändler dort war, waren alle großen Distributoren dort vor Ort. Und da konnte man halt mit seinem Verkäufer, mit seinem Ansprechpartner halt sich unterhalten und man hatte sich da einmal im Jahr fest verabredet sozusagen und man hat sich dann über seine dementsprechenden Deals, Geschäfte, was auch immer unterhalten, hat sich ausgetauscht. Das war im Endeffekt auch sinnvoll. Aber dann fing der Trend an, dass es diese ganzen Einkaufsverbände gab. Das heißt, da gab es Synaxon, Akzent und wie die ganzen Einkaufsverbände auch heißen. Und die haben dann quasi Hausmessen gemacht. Das heißt, Veranstaltungen innerhalb der Einkaufsgemeinschaft, wo dann auch die Distributoren vor Ort waren und wo dann halt diese ganzen, wie gesagt, zentral zusammengefasst waren, weil es wesentlich günstiger war, als auf einer CeBIT einen wahnsinnig teuren Messestand zu mieten letztendlich. Und dann sind viele Distributoren halt auch weggefallen und haben halt nicht mehr auf der CeBIT ausgestellt und haben sich dann halt bei ihren Einkaufsverbänden getummelt und haben halt dort Veranstaltungen gemacht und haben halt dort sich mit den Fachhändlern getroffen. Ne? So, das ist auch noch ein wichtiger Bestandteil, der dann halt weggefallen ist. Ne?
Ja, der ein oder andere Aussteller ist ja dann auch so eher in Richtung Hausmesse gegangen, beziehungsweise hat sich andere Messen gesucht, ja, oder hat sich halt auch ganz von der Messe einfach verabschiedet.
Ja, klar.
Weil es dann, das rechnet sich nicht, ja.
Bloß bei einer Hausmesse hast du halt immer den Nachteil, du musst jetzt gezielt zu demjenigen hinfahren, ja, und hast halt nur einen Anspruch oder halt nur einen Partner, einen Distributor, den du besuchen kannst. Und bei der Cebit hast du halt alle auf einmal. Du kannst das halt alles an ein, zwei Tagen abarbeiten, sage ich jetzt mal. Ja. Aber okay. Müssen wir mit leben, hilft nichts. Vielleicht kommt ja irgendwann ein neues Konzept. Schauen wir mal.
Ja, mal gucken, ob sich dann nochmal eventuell was ganz Neues auch an einem anderen Standort vielleicht einfach ergibt. Ich denke mal, ich hatte es eben schon mal angesprochen, für den Industriestandort Deutschland ist es eigentlich eine peinliche Nummer, ja, wenn halt sowas wegfällt.
Ja.
Man muss einfach mal gucken, ob die Industrie da nochmal irgendwas versucht, auf die Beine zu stellen. Wobei ich glaube, der Zug, also für die Cebit ist definitiv abgefahren. Es ist halt die Frage, ob unter der Bezeichnung ein wirklich neues Konzept nochmal irgendwann stattfinden kann. Oder ob das dann auch vom Namen her was ganz anderes wird. Muss man mal abwarten. Aber ich sehe da jetzt, denke ich mal, für nächstes oder übernächstes Jahr eigentlich jetzt nichts, was da eventuell als Alternative kommen könnte.
Ja, leider. Das war früher auch eine ganz andere Medienpräsenz auf der Cebit, was mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen ist. Da wurde jeden Tag Messefernsehen gesendet. Mhm. Auf dem Norddeutschen Rundfunk gab es jeden Tag von 17 bis 18 Uhr Sondersendungen von der Cebit. Der Computerclub im WDR hat live gesendet von der Cebit. Wow. Das war eine...
Das ist ja schon lange her.
Ja, du, aber so war es. Das waren die Hochzeiten der Cebit.
Aber selbst unsere deutschen Blogger, klar, da gab es den einen oder anderen, der war auf der Cebit vertreten, aber das war jetzt auch, aber du hast mehr von der deutschen Blogszene aus Barcelona zum Beispiel gehört als von der Cebit.
Naja, da gab es ja diese Sache mit Mobile Geeks, die jeden Tag live gesendet haben, wo Sascha Pallenberg noch bei Mobile Geeks war. Mhm. Ich glaube, 3 oder 4 Jahre waren sie da bei Microsoft und bei Intel auf dem Stand in der Bloggerhütte oder wie das hieß, ich weiß es nicht genau, und haben da Live-Sendungen gemacht und haben sich interessante Gesprächspartner eingeladen und haben da dementsprechend das Neueste vorgestellt, über einen Livestream halt. Da war auch schon einiges noch los. Also so kann man das jetzt nicht sehen.
Aber das war eigentlich der Einzige, der das in dem Umfang noch gemacht hat, ja.
So aufwendig und so umfangreich, ja, das ist richtig. Aber weil auch Sascha Pallenberg halt eine Affinität hat und die Cebit-Marke, also hat er da noch die Fahne hochgehalten. Und weil natürlich Microsoft, Intel etc. damals die Sponsoren waren und
das Ganze finanziert haben. Von ihm habe ich da eigentlich bis jetzt auf einen Kommentar gewartet dazu. Mal gucken, ob da noch was kommt.
Ja, das wird vielleicht ein längerer Blogartikel, vielleicht ein Gastbeitrag auf Mobile.
Wenn er den Schock vielleicht überwunden hat, wobei ich denke mal, er ist da ja noch näher am Puls. Ja,
von daher. Ich glaube, der wusste das schon eher als wir beide. Wie auch immer.
Aber wäre mal interessant, einen Kommentar von ihm dazu zu lesen oder zu hören. Ja. Vielleicht kommt ja was, ja. Wenn er da 5 Minuten zwischendrin mal Zeit findet, in der Kaffeepause oder so zum Beispiel. Oder auf dem nächsten Flug, ja, das kann ja auch sein. So da kann er gern mal so 2.000, 3.000 Worte mal zusammenschreiben, ja.
Ja, gut, die Cebit geht und das Apple TV kommt. Amazon verkauft jetzt wieder Apple TVs.
Ich wollte gerade sagen, das gibt es doch schon länger, das Gerät.
Das Gerät gibt es länger, aber noch nicht bei oder Amazon nicht hat
bei sich Amazon, ja, warum wohl?
Gewährt, sozusagen, ja. Naja, gut, da müssen wir auch nicht lange drüber reden. Wie gesagt, ist jetzt bei Amazon verfügbar. Ja, schön, wie auch immer.
Ja, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft.
Ja, strategisch ganz clever.
Ja. Wobei, da gab es ja jetzt auch Gerüchte im Zusammenhang mit diesem Apple TV-Service, Musik, Abo, Ding, Gedöns, dass Apple da an einem Fernsehstick arbeitet. Quasi wie der Fire TV-Stick, dass Apple da an einem Apple TV-Stick arbeitet. Bin ich mal gespannt, ob da was dran ist. Ja, dass sie da vielleicht irgendwo was in der Schublade liegen haben oder mal einen Prototypen gebastelt haben, okay. Aber ich bin mal gespannt, ob sowas wirklich kommt und wie der preislich dann liegen könnte. Da bin ich mal gespannt. Aber ich kann es mir so wirklich eigentlich nicht vorstellen. Ja. Ob der so ein Dongle jetzt hinten dran und der Apple TV ist ja jetzt auch kein Riesenklopper, ja, so ein kleiner Puck, ob das wirklich so viel ausmacht. Ich weiß es nicht. Aber bei gerade der Fire TV Stick muss ich ja eigentlich auch ganz gut verkaufen, so wie man das hört. Ja.
Der ist ja noch recht günstig und von daher macht das ja auch Sinn. Also wäre jetzt nur das Angebot, das Streaming-Angebot von Amazon konsumieren will, dafür reicht der Fire TV-Stick gar nicht vollkommen aus. Ja. Da muss man jetzt nicht das Riesending haben. Ja. Naja, gut. Schauen wir mal. Ja, Mac Rumors hat aus Trainingsdokumenten von Apple Store-Mitarbeitern entnehmen können, dass wir im nächsten Apple Watch Update die EKG-Funktion sehen werden. Allerdings, kleiner Wermutstropfen, Europa ist noch nicht freigegeben, da fehlt noch die Zulassung.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es bei uns schon soweit ist.
Nein. Also in einigen Ländern wird wahrscheinlich dann in der Version 5.1.2 die EKG-Funktion reinfallen sozusagen. Das konnte man aus angeblichen, nicht nur aus angeblichen, sondern aus Trainingsdokumenten herauslesen. Naja, bin ich ja mal gespannt.
Naja. Und was ja bei uns gerüchteweise diese Woche noch soweit sein sollte, ist ja Apple Pay. Da bin ich auch mal gespannt, ob das noch was wird.
Wie schreibt jemand auf Twitter, Apple Pay kommt immer montags, schon seit zig Jahren. Immer kommt Apple TV nur am Montag. Apple TV, Apple Pay.
Oder am nächsten Montag.
Ja, es ist immer der Montag.
Nächste Woche ist es soweit.
Ja. Es gab ja das Gerücht, dass es am 28. kommen soll, dann am 3.12. Also da gibt es ja die tollsten Aussagen. Also
es wäre auf jeden Fall nicht dumm, wenn es jetzt vor dem Weihnachtsgeschäft noch kommen würde.
Ja.
Weil viele ja dann das auch gerne mal ausprobieren wollen, die halt dann kompatible Karten etc. haben oder die Möglichkeit haben, das dann einzurichten. Da könnte man bestimmt auch nochmal ein bisschen, muss ich mal ausprobieren, Umsatz mitnehmen. Ja, jetzt nicht unbedingt so ein 65 Zoll LCD-TV, ja, 40.000, aber so ein bisschen gerade Kleinkram, um es mal schnell zu testen. Da würde sich bestimmt vor Weihnachten auch nochmal was verkaufen lassen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Bloß ich sage immer, warum ist die Aufregung so groß? Er hat gesagt, Ende diesen Jahres soll es kommen. Das Jahr ist noch nicht zu Ende.
Nein.
Also sollen wir alle cool bleiben.
Das für mich ist im Prinzip das Jahr gelaufen. Ja,
aber das Jahr geht noch bis zum 31.12.
Oh, welche Überraschung.
Ja,
oh, also Weihnachten am 24. Hoho. Ja, komisch. Ja. Wer hat denn schon damit gerechnet?
Ja, so ist es. Aber wie gesagt, dass die Leute jetzt so am Rad drehen, ich meine, es kommt ja schon näher. Belgien hat jetzt ja bekommen.
genau.
Die
Kasachstan.
Kasachstan, die Einschläge kommen näher, also von daher, was soll's.
Ja, genau, Kasachstan ist auch schon so weit.
Ich glaube sogar auch Saudi-Arabien ist auch mit dabei. Ja gut, da macht es natürlich auch Sinn, da ist das Geld. Von daher, schauen wir mal.
Vor allem ist da Öl. Ja,
ja eben, und Öl ist Geld. Öl.
Ja, wobei der Ölpreis ist ja unter 50 Dollar jetzt gerutscht.
Ja,
meine Frau hat gerade gesagt, sie hat Diesel für 1,35 getankt.
Okay.
Also was für die aktuellen Verhältnisse günstig ist. Es ist meiner Meinung nach nicht günstig. Ja? Aber ich habe es jetzt für 1,42 tanken müssen. Ja?
Also im Verhältnis
und war froh, dass es keine 1,58 sind. Ja?
Verhältnis dazu ist es günstig, da hast du recht.
Ja, übel. Also, wo soll das alles noch hinführen?
Mhm. Ich hoffe zum Elektroauto. Ja.
Aber das hatten wir es ja vor der Aufnahme gerade vor.
Ja, ja.
Audi e-tron GT jetzt gerade vorgestellt. Ja, der Kona von Hyundai wird über den Klee gelobt. Ja, müsste man sich wirklich mal angucken. Ja, ja. Und was hatte ich noch gesagt? Achso, GM will die Produktion von dem Ampera, beziehungsweise von, ich weiß jetzt nicht, wie er in Amerika heißt, einstellen. Das war es, glaube ich, wo wir uns ausführlich vor der Aufnahme drüber unterhalten haben.
Ausführlich ist gut, ja, ja.
Achso, Porsche, ja, genau, die Plattform, die sich ja Audi mit Porsche dann teilt, wegen dem e-tron, genau.
Ja, ja, macht ja auch Sinn, das so
ja,
zu machen.
Ja, mein Gott, das ist halt der Konzern, genau. Was sollst du da das Rad nochmal neu erfinden? Ne?
Im wahrsten Sinn des Wortes.
Genau.
Ja, ein Unternehmen, was auch den Mund ziemlich vollgenommen hat. Das war die Firma LG. Die haben nämlich gesagt, dass ihr 34 Zoll 5K, 2K, 5K Bildschirm mit Thunderbolt 3 Anschluss das optimale Gerät ist, um ein MacBook Pro 2018 zum Beispiel genau dieses zu betreiben, halt mit Thunderbolt 3 Anschluss oder dementsprechend auch das Vorgängermodell. Jedenfalls alle Geräte, die von Apple kommen, mit Thunderbolt 3 Anschluss. Ja. Und da gibt es wohl massive Probleme, speziell bei den Geräten, die dementsprechend eine 560X Radeon verbaut haben. Da spinnt so ziemlich alles. Das heißt, Auflösung wird nicht voll ausgenutzt, die Auflösung ist niedriger etc. Also da gibt es richtig massive Probleme. Derzeit gibt es einen Workaround, LG empfiehlt, jetzt halte ich fest, man sollte ein USB-C zu DisplayPort-Kabel nehmen und das ganze Thunderbolt-Gedöns vergessen. Und man sollte das dementsprechend also mit so einem Kabel lösen. Das ist derzeit eine temporäre Lösung, aber dann kann man halt wieder auch die Auflösungen fahren. Aber der zweite Punkt, diese ganze Thunderbolt-Docking-Geschichte, weil das Ding hat ja auch dementsprechend Schnittstellen verbaut, die fällt natürlich dann weg. Also die Vorteile, warum ich mir auch so ein spezielles Display kaufen als Kunde, die fallen natürlich komplett weg. Also ich habe keine Ladefunktion, ich habe keine Dogging-Funktion, ich habe halt quasi dann nur ein stinknormales USB-C Display und brauche ein extra Kabel, was nicht im Lieferumfang enthalten ist. Das finde ich ziemlich traurig, dass es da solche Probleme gibt. Und wir wissen ja, dass LG jetzt nicht unbedingt so ganz so stable Displays auf dem Markt hat, weil die erste Version vom Ultrafine Display, die war ja auch ziemlich problematisch unterwegs. Die hatte ja auch richtig Probleme in Bezug der Abschirmung etc. Ja. Die zweite Version war dann wesentlich besser. Die benutze ich ja auch selbst. Das ist ein gutes Gerät. Die zweite Version, also mit der zweiten Version habe ich persönlich keine Probleme und bin auch sehr damit zufrieden. Aber so den richtigen ersten goldenen Wurf haben sie wohl auch nicht mit dem 34 Zoll geschmissen. Ne? Vielleicht sollten sie sich doch überlegen, aufzuhören mit Thunderbolt 3 Anschlüssen, wenn sie es nicht vernünftig umsetzen können.
Ja, die Frage ist halt wirklich, liegt es dann nur an LG oder eventuell auch an macOS 10 zum Beispiel?
Und das kann ist man halt da die Frage.
Eventuell über ein Update noch was machen? Ne? Oder eventuell über ein Firmware-Update für einen Monitor. Ja.
Das ist halt das echt die Frage, hoffe ich mal, dass es keine Hardware-Geschichte ist und dass man das halt firmware-technisch lösen kann. Und das hoffen auch alle Kunden. Weil das Gerät an sich ist sehr interessant und es ist auch preislich recht gut unterwegs.
Es muss ja wirklich ein Thunderbolt 3-Problem sein, weil wenn es über USB-C funktioniert, also die Bildschirmdarstellung, dann... Also ärgerlich, wenn man sich wirklich den angeschafft hat.
Aber die Sache ist doch die, testet das keiner aus? Also wenn ich jetzt so ein Gerät auf den Markt bringe, dann habe ich doch am Testlabor auch ein aktuelles MacBook Pro stehen und habe auch die aktuelle Software.
Aber hast du dann die unterschiedlichen Grafikkarten? Konntest du nicht zwei verschiedene
fürs MacBook Pro? Es gibt zwei verschiedene Grafikkartenmöglichkeiten, aber ich sag mal, so ein großer Konzern wie LG, der sollte doch dieses testen, zumal wenn man den Mund jetzt so voll nimmt und das auch noch als vollwertiges Mac-Display bewirbt und da noch wirklich dediziert darauf aufmerksam macht, das ist das Gerät, dann sollte man doch auch einen dementsprechenden Test durchlaufen. Ja. Ne? Also ist meine Meinung. Ja. Aber okay, Quality Management. Mhm. Ja, da kann ich jetzt nichts weiter zu sagen. Schauen wir mal, was kommt. Ja, ich glaube, dann kommen wir zum letzten Thema. Zum letzten Thema. Apple äußert sich zum iPhone XR-Thema.
10R.
Ja, ich lese halt das, was da steht. 10R.
Das ist ja römisch 10.
10R, 10R, wie auch immer, genau.
R.
Ja, R.
Ja.
Jedenfalls hat der Vizepräsident des Produktmarketings, Mr. Greg, jetzt wird es kompliziert, Joswiak hört sich gut an, das Joswiak steht hier, der hat sich dazu geäußert und hat gesagt, das iPhone XR ist das meistverkaufteste Gerät seit Verkaufsstart von dem Gerät sozusagen.
Ja. Genau, verkauft sich, das iPhone, was sich am besten verkauft, ja, seitdem, ja.
Also das heißt, besser als das XS und XS Max.
Ja, okay, aber wenn es nur zwei 10 Max verkaufen, dann sind vier 10R natürlich viel. Ja.
Das ist ja das Problem, weil Apple hat ja aufgehört, über Zahlen zu sprechen. Das möchten sie ja nicht mehr.
Ja, mein Gott, können sie auch gerne machen. Ja. Es gibt kaum einen anderen, der irgendwelche Zahlen nennt. Ja. Von daher, warum sollte Apple das machen? Ja, die werden jetzt dafür geprügelt, ja, weil in einem Bericht hatte ich auch gelesen, ist ja schön, dass sie das so sagen, aber ohne Zahlen nützt das auch nichts.
Ja.
Mein Gott, spätestens beim nächsten Quartalsbericht wirst du sehen, ja, wie sich die Verkaufs- oder wie sich der Umsatz entwickelt hat und vor allem, wie halt die Zahl aussieht vom Gewinn pro Gerät, ja, was sie verkaufen, was sie ja auch nicht auf die Geräte runterbrechen, aber alleine am Mix, ja, beziehungsweise an der Zahl beim iPhone 10 wirst du da auf jeden Fall deine Schlüsse draus ziehen können. Ne? Von daher müssen wir erstmal abwarten, wie die Zahlen sind. Ja. Aber hatten Sie nicht gesagt, Sie rechnen mit dem besten Quartal?
Ja, das hat er gesagt, aber was mich jetzt wundert, dass es da jetzt ein Statement so gibt, weil, um das jetzt ein bisschen aufzudröseln, es gab ja halt viele Gerüchte um die negativen Verkaufszahlen, aber das hätte Apple früher gar nicht gejuckt, da hätten sich jetzt nicht extra jemanden hingesetzt, der da Interviews abgibt.
Das haben sie beim 6, war es beim 6er oder wann war das, wo sie das auch schon gesagt haben? Oder beim 10 damals doch auch, wo sie alle gesagt, oh, das ist so teuer und so und dann, ja, das ist das Beste, das oder das iPhone, was sich am besten verkauft oder die höchsten Verkäufe generiert und haben sie halt jetzt zum 10er auch nochmal gesagt. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, richtig von ihnen, dass sie da Stellung bezogen haben. Ohne Zahlen ist es halt immer schwierig, aber man muss ja auch mal sagen, der Smartphone-Markt hat so ziemlich die Sättigung erreicht, noch mehr Geräte zu verkaufen wird schwierig. Du musst halt einfach gucken, dass du Geräte oder interessante Geräte für den Kunden hast, dass er überhaupt zugreift und nochmal kauft. Und du musst halt gucken, dass du da von dem, was du an Gewinn pro Gerät machen kannst, einfach gut liegst, ja, damit da entsprechend auch Geld verdient werden kann. Aber da ist Apple ja ganz groß drin.
Ja. Ja, ja gut, die Gerüchte wurden ja auch angeheizt dadurch, dass in Japan zum Beispiel eine Preissenkung stattgefunden hat. Ich glaube, die lag bei umgerechnet 100 Dollar beim 10R. Dass solche Sachen, die halt im Moment entstanden sind oder solche Tatsachen, die halt aufgetaucht sind, die haben natürlich so die Gerüchteküche angeheizt, ne? Bezüglich der Absatzzahlen des 10Rs, ne? Ganz klar.
Ja, ja.
Und was mich jetzt auch sehr stutzig macht, Apple liefert bisher kein Zubehör für das 10R, sprich keine Cases, kein Silikoncase, kein Ledercase und das angekündigte Plexiglas oder durchsichtige, transparente Case ist auch noch nicht verfügbar. Jedenfalls habe ich das noch nirgends gesehen bisher. Ja, das ist auch sehr komisch.
Ja, mein Gott, freut sich die Dritthersteller.
Ja, aber sie lassen da halt bares Geld liegen. Letztendlich. Ja,
ist jetzt auch nicht so schlimm.
Oh. Also ich finde das schon.
Ja nicht. Wobei, sie hätten es, glaube ich, mittlerweile wieder nötig. Hat Microsoft jetzt nicht Apple überholt als wertvollstes Unternehmen?
Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen.
Ja, ich glaube, Microsoft ist da an Apple vorbeigezogen, ja, nachdem ja Apple da ein bisschen, gerade wegen den Gerüchten zu den Verkaufszahlen beim iPhone, ja, ein bisschen unter Druck geraten ist, ist, glaube ich, jetzt Microsoft mit den letzten Zahlen da an denen vorbeigezogen. Ja.
Ja. Naja.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde es ganz gut, dass sie halt das so entsprechend gesagt haben. Man muss halt einfach mal das nächste Quartal abwarten, wie die Zahlen dann fürs iPhone aussehen Und da kann man sich seinen Reim dann draus machen. Aber mein Gott.
Ja, das Thema hat sich ja doch aber auch erledigt mit den Verkaufszahlen. Apple möchte doch keine Verkaufszahlen mehr bekannt geben, nur noch Umsätze.
Ja, genau. Und da musst du halt dann entsprechend versuchen,
und was rauszurechnen.
Das zu interpretieren. Ne?
Ja.
Aber das wirst du auch sehen, wenn der durchschnittliche Gewinn pro Gerät ein bisschen runtergeht, werden sich wahrscheinlich mehr 10R verkauft haben.
Das ist auch, davon ist auszugehen. 10R,
obwohl, es ist halt die Frage, weiß man, wie viel Geld Apple mit einem 10R wahrscheinlich verdient im Vergleich, oder dann auch den Vergleich dann hat zu den anderen 10ern? Ob das wirklich weniger ist? Weil dann müsste der durchschnittliche Erlös pro Gerät ja runter, oder der durchschnittliche Gewinn pro Gerät ja runtergehen. Wenn es vergleichbar wäre oder sogar einen höheren Gewinn mit dem 10R machen können, müsste der ja sogar eigentlich hochgehen, wenn die Verkaufszahlen entsprechend gut sind. Das weiß ich jetzt gar nicht. Da habe ich auch einen Bericht gelesen gehabt. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Zahlen waren. Vor allem, das ist ja eh wieder nur geschätzt. Ja, von daher, du hast ja auch nichts Offizielles von Apple.
Ja, das sind ja diese wilden Spekulationen aufgrund der Komponenten, die dort verbaut sind, zusammengerechnet, was das kostet das Gerät, etc. Das ist auch teilweise sehr stark über den Daumen gepeilt. Ja. Da hat man keine Entwicklungskosten drin, da hat man keine Marketingkosten drin, da hast du keine Verpackungskosten drin. Die rechnen halt nur dementsprechend die reinen Komponenten und so weiter. Das bringt ja gar nichts. Also das bringt ja so einen Pi mal Daumenwert. Aber letztendlich weiß das auch nicht exakt.
Ja.
Naja. So ist es. Gut, dann würde ich sagen, fassen wir uns heute mal kurz. Die Themenlage ist auch etwas übersichtlich. Schauen wir mal, was uns nächste Woche erwartet. Aber wir können in die Gadget-Ecke abbiegen.
Genau, ich wollte nämlich gerade schon fragen, ob du da noch was hast.
Da habe ich was ganz Kleines und ja, ein sehr ikonisches Produkt, würde ich schon sagen, weil dieses Produkt gibt es schon, solange ich in der iPad-Welt unterwegs bin. Ich glaube, die Firma 12th House war einer der ersten Hersteller, die da was auf den Markt geschmissen hat. Es geht nämlich um einen iPad-Stand und einen super portablen iPad-Stand. Und den gibt es mittlerweile in der zweiten Version. Die erste Version hatte ich nie. Obwohl die extrem gehypt wurde und immer noch wird, sonst hätte die da wahrscheinlich keine überarbeitete neue Version rausgebracht. Es geht nämlich um den Compass. Und der Compass ist letztendlich ein extrem portabler iPad-Stand aus Metall, extrem hochwertig verarbeitet. Und man muss sich das Ganze so vorstellen, das Ding sieht aus wie so eine Staffelei für so ein Bild, als ob jetzt eine klassische Staffelei, wo man jetzt eine Leinwand draufstellt und dementsprechend malt. So muss man sich das im Endeffekt fürs iPad vorstellen, nur dass das Ding sehr gut einstellbar ist im Neigewinkel und man kann es sehr gut variieren, wie man sein iPad halt aufstellen will, dadurch, dass man halt hinten einmal die Möglichkeit hat, ein langes, normales Bein auszuklappen, das dann auf der gleichen Höhe steht wie die beiden vorderen Beine, also diese klassische Staffeleistellung sozusagen. Und man hat die Möglichkeit, ein kleineres Bein auszuklappen und hat man einen sehr schönen, tiefen Neigewinkel, dass das iPad quasi so etwas angewinkelt auf der abgestellten Oberfläche steht. Also denke ich, ideal, um die Onscreen-Tastatur zu benutzen, also wenn man jetzt tippen will oder wenn man jetzt davor auch ein Keyboard legen will und mehr von oben auf das iPad schauen möchte. Also die Möglichkeiten hat man dementsprechend und man kann das Ding extrem kompakt zusammenklappen. Für mich ein ideales Produkt, um das mitzunehmen, also wenn man unterwegs jetzt irgendwie eine Aufstellmöglichkeit für das iPad braucht, ist das nach meiner Meinung das schönste portable Stativ-Stand-Ständer, wie man es auch nennen mag, für das iPad. Wie gesagt, das ist jetzt die zweite Version. Die gibt es auch in mehreren Farben. Wir haben einmal Space Gray, Silber und Gold. Das sind, glaube ich, die Grundfarben. Ich glaube, es gibt da noch ein Rosé, wenn ich richtig informiert bin. Also wir haben da so die volle Farbpalette, die die auch Apple in ihren iPads hat, die gibt es jetzt dementsprechend auch bei den Compass Stands von 12South. Und ein super tolles Feature, was mich sehr, sehr freut, da es ein portables Produkt ist, was man mal schnell in den Rucksack werfen kann, gibt es im Lieferumfang enthalten eine Transporttasche. Da haben sie natürlich schon wieder mein Herz erwärmt. Ja.
Also Compass, den Vorgänger habe ich ja selbst.
Ja.
Und muss man auch mal gucken. Den hatte ich mir damals für mein iPad 1 gekauft. Also so lange gibt es auf jeden Fall den Compass schon.
Ja.
Ist ein sehr tolles Produkt gewesen damals. Beziehungsweise meine ist es heute noch. Ja, vor allem den kriegst du auch nicht kaputt. Oder ich habe ihn nicht kaputt gekriegt. Der war sein Geld damals definitiv wert. Ich bin nach wie vor sehr begeistert von dem Ding. Wie du es schon erwähnt hast. Ja, es erinnert so quasi an eine kleine Staffelei. Macht einen super Job. Ja, also der Einser, also ich kenne jetzt den Zweier nicht, aber den Vorgänger, und der war auf jeden Fall wirklich toll. Irgendwas wollte ich noch dazu sagen, ich wollte dich nur nicht unterbrechen eben, aber ich hab's jetzt verdrängt.
Hatte der Einser eigentlich auch diesen das zweite kleine Bein zum Ausklappen, oder hat er nur das große Bein gehabt zum Ausklappen?
Zweite Bein?
Nee, du hast doch bei dem Zweier so, hast du die Möglichkeiten, diesen Winkel anzupassen.
Du konntest das flach entweder auf den Tisch positionieren oder hochstellen, ja, ja.
Okay, gut. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, abgesehen von der Farbe, wo sind die Differenzierungsmerkmale zwischen dem Einser und dem Zweier? Weil da ich den Einser ja nie hatte, kann ich das jetzt gar nicht sagen. Ich vermute mal, der wurde etwas leichter, der Zweier
Ich kann es nicht sagen, ich kenne den Zweier überhaupt nicht. Ja, ich wusste, dass es halt jetzt einen Compass 2 gibt, aber ich habe den nie in den Fingern gehabt. Ja. Ich habe da auch keine Review dazu gelesen, wo ein Vergleich eventuell zum Einser wäre. Von daher, was da jetzt genau die Unterschiede sind, keine Ahnung.
Ja, naja, gut. Mich hat es halt interessiert, weil jahrelang wurde gesagt, das ist ein tolles Produkt. Also der hat wirklich aus vielen Ecken, habe ich gehört, das ist super, das Ding. Und jetzt, wo der Zweier halt rausgekommen ist, habe ich gesagt, okay, jetzt gucke ich mir das Ding auch mal an.
Ja,
und ich bin wirklich hin und weg.
Hm? Also als Reiseständer, beziehungsweise iPad-Stand ist ja wunderbar geeignet, weil er halt sehr kompakt ist. Wenn du ihn zusammenfaltest in die Tasche rein, das war damals ja, glaube ich, sowas wie so ein Neopren-Sleeve oder sowas war dabei, war das wirklich sehr kompakt. Ja, hat nicht aufgetragen und hat seinen Zweck erfüllt. Ja, ich hatte das, wie gesagt, fürs iPad 1 und das ist ja im Vergleich zu den aktuellen iPads quasi so ein Backstein. Und hat wunderbar funktioniert damals. Ja, externe Tastatur dazu, beziehungsweise die Apple Bluetooth Tastatur hatte ich damals dann mit im Einsatz und war damit teilweise, als ich halt noch nur am Wochenende zu Hause war, war das ab und zu auch mal die Woche über mein einziger Rechner, den ich dabei hatte. Ja. Von daher, also vom Einser bin ich nach wie vor überzeugt. Ja,
ich vom Zweier auch, also von daher ist alles in Butter.
Ich bin gerade überlegen, habe ich den noch hier bei mir im Schrank oder habe ich den im. Ne, den habe ich anscheinend in der Schublade irgendwo. Ja, sonst hätte ich mir den gerade nochmal schnell rausgeholt.
Ne? Ja. Also wie gesagt, auch der Preis ist, finde ich, sehr angenehm für das, was man an Qualität bekommt. Das Ding liegt je nach Farbe. Ich habe jetzt mal den schwarzen als Anhaltspunkt genommen, der liegt bei 39,99 €, also 40 €. Ich habe gesehen, dass man, ich glaube, den pinkfarbenen oder den rosafarbenen sogar noch etwas günstiger bekommt. Also wie gesagt, das ist die teuerste Variante, glaube ich, die 39er-Variante. Und hier haben wir nämlich auch, ich habe jetzt nicht bei Amazon geklickt, da gibt es nämlich den in der Farbe Roségold, den gibt es nämlich schon für 27,73 €.
Aber ich glaube, so um die 40 habe ich damals auch schon bezahlt.
Ja, ja, also wie gesagt, Farben differenzieren auch preislich. Ja. Aber ein ganz tolles Produkt, finde ich. Also preislich extrem attraktiv, finde ich. Und die Verarbeitungsqualität extrem gut. Also die Scharniere, die sind wirklich sehr, sehr wertig. Da kann man halt nichts verbiegen etc. Ist wirklich sehr, sehr massiv. Da ist er. Und stabil. Ja. Ja. Thomas ist in seinen Nerdcave abgetaucht. Okay.
Ja, nee, das Eingriff, beziehungsweise die zweite Schublade, die ich aufgemacht habe, da hat er direkt gelegen, weil, wie gesagt, ich habe den ja immer noch. Ich benutze ihn jetzt nicht mehr so viel, aber wenn ich mal Verwendung für einen Stand habe, vor allem wenn ich weiß, ich bin unterwegs oder so, ist der eigentlich immer bei mir in der Tasche, weil, wie gesagt, der trägt nicht auf.
Ja, ja eben, deswegen. Ja. So ist es.
Ja. Und wie gesagt, den habe ich bis jetzt noch nicht kaputt gekriegt.
Ja, ich meine, was soll man da auch kaputt bekommen? Ne? Also es ist, da muss man schon mit brachialer Gewalt rangehen an das ganze Ding.
Also das Ding ist wirklich, wie gesagt, den habe ich ja jetzt auch schon eine Zeit lang. Der hat sein Geld auf jeden Fall schon verdient. Ja. Ah nee, das ist nicht Neopren, das ist mehr so
Segeltuch.
sag mal so samtig irgendwas.
Also, ja, wie auch immer.
Genau.
Ja, gut, dann haben wir jetzt ziemlich lange über ein kleines Mini-Gadget gesprochen. Hey, ja, aber warum auch nicht? Es muss ja nicht mehr teuer sein, um Begeisterung auszulösen.
Ich glaube, von dem Einser gab es sogar irgendwie so einen ganz billigen Klon. Aber den habe ich nie in den Fingern gehabt, weil, mein Gott,
Also 12 South-Produkte werden ja sehr oft geklont, das ist ja das Problem. Mhm. Oder im Endeffekt ist es ja auch okay, weil wenn es sich lohnt, Produkte zu kopieren oder Plagiate von anzufertigen, dann hast du es als Hersteller irgendwo auch geschafft, wenn deine Marke halt dreist kopiert wird.
Ja. Hm? Hat 12 South nicht auch diese, ach wie nennen sich die, die selbstklebenden Dinger für Kabel?
Nee, das war Blue Lounge, war das.
Ah, das war, okay, weil da habe ich nämlich auch mal so Fake-Dinger bei Amazon für ein paar Euro.
Aber da gibt es auch gute, Fakes.
Vom Kunststoff und von diesem Kabelhalter an sich, der war nicht schlecht, aber das Klebeband, was sie benutzt haben.
Ja, dann kaufst du dir so 3M am laufenden Meter, genau, das bist immer noch günstiger. Genau,
Da musste man halt dann eventuell mal nochmal nachhelfen, aber irgendwo muss ja gespart werden. Ja.
Das ist richtig. Und wahrscheinlich wird das Zukaufen von 3M-Klebepads teurer sein als die Herstellung von dem ganzen Cable Drop.
Wahrscheinlich, ja.
So ist es. Gut, okay. Ich würde sagen, dann haben wir doch die heutige Sendung gut hinter
uns. Das Ende der heutigen Sendung auch wieder erreicht.
Ja, ja, so sieht's aus. Ich habe heute etwas Wortfindungsprobleme. Ja, ja. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn alles gut geht. Mhm. Ja, dann tschüss. Bis dann. Tschüss.